Vielen Dank für die wunderbare Musik, für die schöne Musik. Denn das ist meine Predigtfrage für heute. Wozu Schönheit? Das ist eine banale Frage, aber als ich vor einigen Jahren angefangen habe, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, hatte ich auch einen banalen Zugang. Wozu Schönheit? Und ich habe festgestellt, dass sie sehr komplex ist. Und überhaupt über das Schöne nachzudenken, fordert uns heraus. Das Schöne. Warum gibt es das Schöne in der Schöpfung? Und allein die Frage ist, hat einen Haushalterschaftszugang? Wozu? Mit welchem Ziel? Welches Ergebnis soll dabei erzielt werden? Wozu das Schöne? Und ich meine, das Schöne begegnet uns im Alltag. Heute früh, als ich aufgewacht war, waren die Rehen, die drei wieder bei uns im Garten, wunderschön. In dem Miteinander, wenn wir im Urlaub sind, begegnet uns das Schöne überall, zu jedem Schritt. Und schon in meiner Kindheit bin ich so groß geworden mit solchen Sprüchen: Was schön ist, gefällt auch Gott. Habt ihr das gehört? Gerade so, wenn, ich weiß es nicht, meine Cousine ein zu teures Kleid gekauft hat, da kam der Papa und sagte: Ja komm, mach dir keinen Kopf, was schön ist, gefällt auch Gott, dann hast du keinen Fehler gemacht. Ja? Was schön ist, gefällt auch Gott. Ich habe mich schon als Kind gefragt, hat Gott einen Geschmack? Wirklich? Und was ist schön in Gottes Augen? Oder später dann in der Grundschule, so dieser Spruch kam aus seinem Werk, das wir gelesen hatten. Ich meine, in der dritten oder vierten Klasse in Siebenbürgen, in der Schule, wo ich groß geworden bin, gab es diese Geschichte mit der Königstochter. Und der Autor, damit er vielleicht das erfassen kann, was er sagen wollte, beschreibt er diese Königstochter mit folgendem Satz: In die Sonne konntest du schauen, aber sie konntest du nicht ansehen. Und ich weiß noch, als wir mit anderen zwei Freunden von mir auf den Schulhof gegangen sind und die Sonne war draußen, es war ein Sommertag, wahrscheinlich ein Junitag, und wir haben uns so die Sonne angeschaut, so, wow, also wie schön muss diese Königstochter sein, wenn man sie gar nicht anschauen kann. Die Sonne kannst du irgendwie ein bisschen so anschauen, oh, wie schön muss sie gewesen sein. Später habe ich verstanden, dass das eine Metapher war, wodurch der Autor versucht hat, irgendwie etwas Außergewöhnliches zu beschreiben, den Leser zu beeindrucken, mitzunehmen, zu berühren. Die Schönheit hat ihren Platz auch bei den Klassikern, also bei den russischen Klassikern, wo Fjodor Dostoevsky den Satz geprägt hat: Die Schönheit wird die Welt retten. Wie wird die Schönheit die Welt retten? Der Satz kommt aus dem Roman Der Idiot, wo Fürst Mischkin, glaube ich, heißt er, wie ein Idiot wirkt in eine Welt voller Macht und Gier und Zynismus. Er, Fürst Mischkin, mit einem reinen Glauben, als ehrliche Seele. Die Welt wird gerettet durch Schönheit. Wie kann die Schönheit die Welt retten? Wie soll sie das schaffen? Es gibt manchmal so viel Schönheit in der Welt, dass man sie kaum ertragen kann. Und diejenigen, die gerne Filme schauen, haben wahrscheinlich diesen Satz erkannt und sie können ihn vielleicht lokalisieren. Er kommt aus dem Film American Beauty, produziert 1999, und da ist Ricky Fitz, einer der Protagonisten dieses Filmes, ist ein Junge, der sehr, sehr sensibel ist, aber auch Nonkonformist, und er hat sich zur Angewohnheit gemacht, so banale Sachen zu filmen, und er filmt, ich habe das ganze Zitat mitgebracht, das ist so schön, und ich wollte das mit euch zusammen lesen, er filmt eine Tüte, und er beschreibt diese Szene, Ricky Fitz, American Beauty, 1999. Es war einer dieser Tage, an denen man das Gefühl hat, dass es jeden Moment zu schneien beginnen könnte. Und in der Luft liegt liegt eine Elektrizität. Man kann sie fast knistern hören, nicht wahr? Und diese Plastiktüte hat einfach mit mir getanzt. Wie ein kleines Kind, das mich anbettelt, mit ihm zu spielen, 15 Minuten lang. An diesem Tag wurde mir klar, dass hinter Jalem Leben steckt. Und eine unendliche gütige Kraft, die mir sagen wollte, dass ich keinen Grund habe, Angst zu haben. Niemals. Ein Video ist nur ein jämmerlicher Ersatz, ich weiß, aber es hilft mir, mich zu erinnern, und ich muss mich erinnern. Manchmal gibt es so viel Schönheit in der Welt, dass ich sie kaum ertragen kann. Und ich habe das Gefühl, dass mein Herz gleich zerbricht. Eine sehr emotionale Beschreibung, eine banale Szene am Ende. Hinter jeder Bewegung eine gütige Kraft steckt da. Also Schönheit ist gegenwärtig in unserem Alltag. In der Literatur, im Hollywood, in dem Miteinander. Aber warum gibt es Schönheit? Warum gibt es das Schöne? Wie können wir das Schöne erklären? Ich meine, selbstverständlich, dass wir Luft, dass wir Wasser brauchen, dass wir Nahrung brauchen, dass wir Wärme brauchen. Aber wozu das Schöne? War sie notwendig? Ich meine, der Schöpfer, Gott, unser Gott und Vater, hätte die Welt einfach ja, funktional schaffen können. Das, was der Mensch braucht, was der Körper braucht. Aber warum das Schöne? Sie ist doch gar nicht notwendig. Warum ist sie da? Warum ist das Schönheit oder die Schönheit oder das Schöne in der Schöpfung? Und wir merken, dass Schönheit ein universelles Prinzip ist. Schönheit ist nicht lokalisiert, dass wir sagen, Schönheit gibt es nur hier bei uns in der Gemeinde Marienhöhe oder gibt es nur in Darmstadt oder in Hessen oder in Europa. Es ist ein geografisch unbegrenztes Prinzip. Sie ist überall gegenwärtig, in jeder Epoche. In der Geschichte gab es immer Schönheit. Die Schönheit ist nicht irgendwie aus dem Nichts entstanden. Die war schon immer da. Und wenn wir über Schönheit sprechen, wir sprechen gerade so in der Zeit jetzt des sozialen Medien viel zu viel über Ästhetik und Optik und Visuelles. Aber einige von uns werden sagen, ich entdecke Schönheit, ich weiß nicht, in Klänge, schöne Klänge, in einem schönen Rhythmus. Andere werden sagen, ich erkenne Schönheit in Bewegung, ich weiß nicht, bei einem tollen Fußballspiel, wenn dem Florian Wirtz so wirklich einen schönen Trick gelingt, also, boah, das war schön. Oder im Ballett. Schönheit ist nicht beschränkt auf das Visuelle, aber wie gesagt, in unserem Zeitalter, fälschlicherweise, führt uns dieses Thema immer zum Visuellen, zum Ästhetischen. Sie ist universell und sie ist auch in der Schöpfung die ganze Zeit präsent. Gottes Schöpfung ist eine Verschwendung an Schönheit. Die meisten Schönheiten, Schönheiten werden nicht einmal fortlautend wahrgenommen. Und auch hier würden wir wahrscheinlich auch als Verwalter, als Haushalter so vielleicht sogar Gott fragen und anklagen, Herr, warum hast du so viel Schönheit erschaffen? Ich meine, es wird gerade so viel Schönheit verbraucht auf der Welt und die wird gar nicht also wahrgenommen. Denk kurz darüber nach an den letzten Urlaub, an den letzten so Moment in der Natur, an den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, an das Licht der Sonne auf die Blätter im Wald, auf das Rauschen. Ich meine, diese Schönheit gibt es gerade dort und wir sind da. Und da spüre ich in mir irgendwie ja, den Wunsch, mit Gott zu hadern. Herr, sparen, sei vorsichtig, nicht verschwenden, nicht überall Schönheit links, Schönheit rechts, überall Schönheit. Und der Herr ist gar nicht sparsam. Er ist kein Buchhalter. Ich entschuldige mich bei einem Buchhalter im Raum. Er ist kein Buchhalter, der sagt, nein, hier nur 10%, hier nur 2%. Er verschwendet Schönheit bei jedem Schritt. Sieht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Und einige der Verse, die das Thema Schönheit behandeln, ich weiß, einige von euch sind wieder beim Fußball mit dem Gedanken, ja, aber der Vergleich hier, sogar der König Salomo in seiner Pracht, und er muss irgendwie einen Standard geschaffen haben, in seiner Pracht, in seinem Aussehen. Aber diese Schönheit, die er gestaltet, ist nichts im Vergleich zu den Blumen, zu den Lilien auf dem Feld. Die Wirkung, seine prächtige Kleidung, kann man nicht vergleichen mit der Wirkung einer Lilie, wie du anschaust. Und ich habe andere zwei weitere Texte mitgebracht. Im Psalm 8, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, der Mond und die Sterne. Allein hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn gedenkst oder denkst, wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. In der Begegnung mit Gott, mit der Schönheit, mit der Herrlichkeit Gottes, kommt der Psalmautor zu einer Selbsterkenntnis. Wie klein bin ich, wenn ich das einfach versuche zu erfassen? Es ist überall da, Herrlichkeit, Schönheit in der Schöpfung. Und ein dritter Text, den ich nochmal mitgebracht habe: Der Himmel verkündet Gottes Hochheit und macht das Firmament, Hoheit und Macht, das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Vielleicht hier kommen wir vielleicht so zu den Aussagen von Dostoevsky, der sagt: Schönheit wird die Welt retten. Denn Schönheit kommuniziert hier, sie bezeugt Gottes Taten. Sie hat einen kommunikativen Auftrag, eine kommunikative Rolle hier. Und nochmal, warum gibt es das Schöne? Es hätte die Welt auch eine Schönheit geben können. Es hätte, wie gesagt, funktional sein können. Die Schönheit war aus einer funktionalen Perspektive nicht notwendig. Wir hätten auch ohne Schönheit zurechtkommen können als Menschen. Und wir sehen, dass Menschen auch ohne das Schöne leben können, diejenigen, die seit Jahren im Krieg sind und nichts Schönes erleben, dass man ohne Schönheit überleben kann. Nicht ohne Wasser, nicht ohne Luft, nicht ohne Nahrung, aber ohne Schönheit schon. Warum verschwendet Gott so viel Schönheit? Und wir merken, dass Gottes Zugang zum Thema Haushalterschaft ein anderer ist als unser. Wo wir versuchen würden, vielleicht sparsam zu werden, so Optimierung, ja, das sind so Worte aus dem Bereich Verwalterschaft, Haushalterschaft, Management, Führung. Und Gott sagt, Verschwendung gehört dazu irgendwie, im Schönen, im Guten. Ich habe lange darüber nachgedacht, über diese Frage. Im Jahre 2024 kam ich nochmal zu dem Thema Schönheit, weil im Jahre 2024 hatten wir 75 Jahre Grundgesetz und schon im Artikel 1 des Grundgesetzes wird über einen Wert gesprochen, den wir gar nicht erfassen können, den wir gar nicht ermessen können, den wir gar nicht schätzen können. Und diesen Wert versuchen wir mit dem Begriff Würde zu definieren. Als ich erneut darüber nachgedacht habe, auch wenn der Begriff als solches nicht so in der Bibel beschrieben wird, oder erwähnt wird, wird er trotzdem beschrieben in Haltungen, in Handlungen. Und für mich war es klar, dass es Schönheit gibt in der Welt, haben wir nur einem viel tieferen Wert zu verdanken. Und das ist wirklich Würde. Und ich bin froh, dass dieser Wert wirklich auch in dem deutschen Grundgesetz und nicht nur auch in den internationalen Verträgen, Charta der Vereinten Nationen, dieser Wert ist da. Der sagt, dass der Mensch nicht objektifiziert werden kann, als ein Objekt behandelt werden kann. Und das hat auch mit Haushalterschaft zu tun. Der Mensch hat Freiheit zu entscheiden, sogar gegen Gott zu entscheiden. Der Mensch hat Freiheit aus der Würde, sich gegen Gott zu entscheiden, zu gestalten, zu handeln, zu entwickeln. Es ist allein die Würde, die von dem Schöpfer in das Geschöpf, in den Menschen hinein Gesetz wurde, ihm verliehen wurde, das überhaupt Schönheit erklärt. Eine andere Erklärung habe ich nicht gefunden. Ich würde mich freuen, mit euch im Gespräch zu sein. Sonst kann ich nicht erklären, warum die Schönheit da ist. Die Schönheit ist da nur, weil Gott uns würdig erschaffen hat. Und die Würde geht nur verloren, wenn Menschen verkauft wird, in Menschenhandel zum Beispiel. Mindestens theoretisch. Wenn die Menschen zu Objekten gemacht werden. Aber die Würde allein, dieser Wert, der sagt, du darfst frei entscheiden, du darfst frei handeln, du darfst dich frei bewegen, du darfst frei gestalten, die Würde allein erklärt die Existenz der Schöpfheit. Die Schönheit der Schöpfung ist der tiefste Ausdruck der menschlichen Würde, so wie Gott sie gedacht hat. Es gibt keinen Ausdruck der Würde, dieses Wertes der Menschen als die Schönheit an sich, denn die ist gar nicht notwendig. Nur Gott sagt, ich gebe sie dir on top. Und damit misst er einen Wert den Menschen bei, den wir gar nicht werten können. Schönheit, ja, manchmal ist sie auch still, ja, aber Schönheit ist still. Hast du dich gefragt, warum die Schöpfung nicht laut ist? Warum ist die Schöpfung nicht so wie in einem Betrieb, wo die Motoren laufen die ganze Zeit und produzieren? Es hätte auch so sein können. Wo die ganze Zeit in der Schöpfung leer ist, dass wir uns gar nicht hören können, wenn wir miteinander sprechen. Aber die Schönheit ist still. Sie hat etwas Kontemplatives an sich, etwas Verbindendes. Ich weiß es nicht, wenn ein Vater das Bild seiner Tochter betrachtet, der muss doch die Kettensäge ausstellen, nicht wahr? Man kann ein Kunstwerk nicht beim Lärm eine Kettensäge betrachten, das muss ausgestellt werden. Schönheit ist still, sie schweigt, diese stille Schönheit. Gottes Stille, ein anderer Satz, ist ein noch tieferer Beweis für die Würde des Menschen als selbst ein Sprechen. Dieser Satz möge vielleicht provokant klingen. Und ich meine, es ist eine große Würde, wenn Gott zu jemandem spricht, nicht wahr? Die Propheten im Alten Testament, die Menschen im Neuen Testament oder wenn jemand behauptet, Gott hat zu mir gesprochen. Was für eine Gnade, was für ein Segen. Aber denkt darüber nach. Ich meine, warum spricht Gott nicht die ganze Zeit? Ich meine, wäre es nicht schön, wenn wir einfach das Fenster aufmachen und dann einfach hören, komme zu mir alle, die mühselig und beladen seid, Gott spricht die ganze Zeit. Wäre es nicht gut? Warum spricht Gott nicht die ganze Zeit? Er könnte die ganze Zeit zu uns sprechen. Er könnte die ganze Zeit zu uns kommunizieren. Aber er schweigt und wir sind Haushalter des Schweigens Gottes, Verwalter des Schweigens Gottes. Manche tun sich schwer damit, aber Gott schweigt, obwohl er sprechen könnte. Das Schöne verkündet still das Evangelium. Man könnte sagen, die Schönheit evangelisiert. Wenn wir die Menschen sprechen, wird die Schönheit in der Schöpfung weitersprechen und Menschen berühren, soweit sie sich das Herz öffnen für das Schöne, für das Berührende. Und Gott wird zu den Menschen sprechen durch die Schönheit der Schöpfung. Würde. Würde, Schönheit. Gott hat uns mit diesem Wert erschaffen. Mit diesem unfassbaren Wert, dass wir gestalten, dass wir Schönheit weitergeben können in dem Miteinander, dass wir Schönheit annehmen können, konsumieren können. Dieser Wert macht uns zu Haushalter. Dieser Wert überhaupt gibt uns die Möglichkeit zu gestalten. Ich meine, Gott hätte uns auch als nicht gestaltende Wesen erschaffen können, nicht wahr? Ich habe vor einigen Jahren, gar nicht so lange her, einen Artikel gelesen mit dem Titel, und das hat mich sehr geärgert, der Mensch als Parasit. Ich dachte, wie abwertend, wie respektlos, wie hässlich, da wir beim Thema Schönheit sind, der Mensch als Parasit. Ein ideologischer Text. Aber Gott hätte uns als Empfänger die ganze Zeit schaffen können. Ich weiß es nicht, wir leben alle in einer Matrix, wir werden einfach ernährt und wir können nicht entscheiden, nicht handeln, nicht tun, aber Gott hat uns die Würde gegeben, frei zu entscheiden, uns zu bewegen, zu gestalten. Und ihr merkt, wir sind auf der Suche nach dem Boden, nach dem Grund, aber warum gibt es auch Würde dann? Die Kinder fragen solche Fragen, nicht wahr? Ja, aber warum das? Aber warum das? Und es geht weiter und weiter. Eben, Gott hätte uns auch ohne Würde schaffen können. Ohne diese Freiheit, ohne diesen Wert. Und für mich ist ganz klar die Antwort, es ist Güte. Es ist Güte. Und wenn man so alle Werte, alle Eigenschaften in der Schöpfung abschalten würde, alle Werte im Universum einfach unsichtbar machen würde, dann müsste die Güte bleiben. Ich muss an diese Kräuterfrau denken, die sagt, wenn alle Pflanzen verschwinden würden, dürfte die Brennnessel nicht verschwinden. Das ist die wertvollste Pflanze, die es gibt. Genauso bei den Werten. Ich denke, so Güte ist wirklich also das Fundament des Universums. Es ist wirklich so im Wesen des Universums, im Wesen Gottes, im Wesen der Schöpfung, überall ist Güte. Güte ist da. Die menschliche Würde ist geboren aus einer bedienungslosen Güte des Schöpfers. Wenn Gott nicht gütig wäre, wenn Gott nicht gut wäre, hätte uns nicht die Würde, hätte uns nicht die Schönheit geschenkt. Es ist seine Güte, der gütige Gott, die wir gar nicht erfassen können, die können wir gar nicht beschreiben. Und wir versuchen im Laufe unseres Lebens diese Güte zu erfassen, zu erleben. Sie ist da. Schon bei der Schöpfung sagt Gott in 1. Mose Kapitel 1, dass die Schöpfung gut war. Die Schöpfung war gut. Und lange habe ich so diesen Vers gelesen, ohne darüber nachzudenken. Und ich habe gedacht, ja, die Schöpfung ist gut so, wie ich weiß nicht wie, wie ein Tisch. Ja, dieser Tisch ist gut so. Also technisch, der ist robust, der ist solid. Der ist gut gelungen, das passt. Er würde eine TÜV-Prüfung bestehen. Und Gott sagt so bei jedem Schöpfungsvorgang sogar, das Licht ist gut. Sonne, Mond und Sterne sind gut. Das Wasser ist gut. Sechsmal sagt Gott, es ist alles gut. Und beim siebten Mal sogar, als der Mensch erschaffen wurde, sagt Gott, es ist alles sehr gut. Nur der Begriff, der dort verwendet wird, also für diese Bewertung, es war alles gut, kennen wir aus Mazel Tov vielleicht. Aus diesem jüdischen so Glückwunsch, du sollst ein gutes Leben haben oder gutes Gestirn. Gott sagt dort, es war alles Tov. Und dieser Begriff, wenn wir uns diesen Begriff anschauen in anderen Zusammenhängen, merken wir, dass das keine technische Eigenschaft beschreibt. Ja, die Bäume sind ganz gut geworden, passt ja. Das Wasser ist auch gut, würde jede technische Prüfung bestehen. Nein, es bedeutet was anderes. Und zwar, ich denke, man könnte vielleicht sogar treffender beschreiben, also Gottes Sprache, wenn man mit gütig vielleicht beschreiben würde. Die Schöpfung war gütig, es war nicht Böses dort in der Schöpfung. Es war nicht bedrohlich, es war nicht distanziert, es war alles gütig. Das Licht war nicht bedrohlich, nicht verletzend, es war gütig. Die Bäume waren gütig, die Tiere waren gütig, die Fische waren gütig. Alles war gütig in der Schöpfung. Wir können uns diesen Zustand gar nicht vorstellen. Was bedeutet, dass alles gütig war? Und wir finden diesen Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ich habe einige mitgebracht. Probiert es aus und erlebt selbst, wie tov, wie gut, wie gütig der Herr ist. Oder im Richter Kapitel 8. Und Gideon, der Sohn des Joasch, starb in einem Tov-Alter, in einem guten Alter, in einem erfüllten Alter. Nicht zu früh, nicht zu spät, vielleicht erfüllt in seinem Leben. Und dann nochmal, interessant, ein Vers im 2. Mose Kapitel 2. Denn fast alle Bibelübersetzen tatsächlich das Wort Tov mit schön übersetzen dort. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, als sie sah, dass er tov war, gut, gütig, schön, versteckte ihn 3 Monate lang. Denn wie wir diese Eigenschaft Gottes sprechen oder über die Eigenschaft der Schöpfung sprechen, sprechen wir von Tov. Tov hat, ist ein sehr breiter Begriff. Ich habe den Eindruck, er hat ein sehr breites so Wortstamm, wo ganz viele Begriffe, die das Gute, das Positive, das Wohlwollende, alle diese Begriffe können da geparkt werden in diesem Tov-Begriff. Mose hat verlangt, Gottes Schönheit, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und wir haben jetzt keine Zeit, auch auf diesen Vers drauf einzugehen. Aber dort fällt auf, wie Mose sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, nein, meine Herrlichkeit kannst du gar nicht sehen. So viel Schönheit können wir nicht ertragen, um zurückzukommen bei Ricky Fitz, zu Ricky Fitz. Du kannst so viel Schönheit, so viel Herrlichkeit gar nicht ertragen. Aber was du erleben wirst, ist meine Güte. Es gibt so in uns dieses Bedürfnis, Schönheit zu erleben, Schönheit zu sehen, Schönheit zu konsumieren, Herrlichkeit zu konsumieren. Aber vielleicht merken wir wirklich schnell, dass wir gar nicht so viel Schönheit gar nicht ertragen können, dass das vielleicht dosiert werden kann. Und so bei einem Dreiklang zu landen, sprechen wir von Güte vielleicht als Fundament, als grundlegender Wert in der Schöpfung. Ohne die Güte geschieht nicht, denn Gott ist gütig. Das ist seine Haupteigenschaft. Und aus dieser Güte hat uns das würdige Genießen der Schönheit geschenkt. Gottes Güte, Menschenswürde und seine Schönheit, die stille Schönheit in der Schöpfung. Im Innersten des menschlichen Wesens gibt es ein tiefes Verlangen und ein grundlegendes Bedürfnis, in sozialen Beziehungen Güte und Schönheit zu erfahren. Beziehungen, die irgendwie unangenehm sind, die Druck schaffen, die ich weiß es nicht, die uns krank machen, merken wir, das tut uns nicht gut. Wir haben das Bedürfnis, auch dort eine tiefere Schönheit in dem Miteinander zu erleben, zu erfassen und sie vielleicht weiterzugeben. Und die haben alle Menschen, unabhängig auch hier von Kultur, von Epoche, von Geografie. Egal auf der Welt, wo wir auf der Welt hinschauen, werden wir feststellen, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, Schönheit zu erleben. Ja, und in der Augustusgeschichte von Hermann Hesse, die er 1913 geschrieben hat, merken wir, dass diese Themen stark zusammenkommen. Und auch wenn das eine Kindergeschichte war, angepasst nochmal an die Kinder, es ist eine Geschichte, die sehr stark und sehr intensiv diese Werte zusammenfasst. Welche Schönheit tut uns wie gut? Es ist diese Art von Schönheit, von Herrlichkeit, von Influence, die uns gut tut, wenn uns Menschen Herzchen und Likes in den sozialen Medien geben. Ist es das, was uns Erfüllung gibt? Also ist es, dass alle Menschen uns lieben? Er soll von allen Menschen geliebt werden. Und wenn ein Wunsch vielleicht so in seine Ehrlichkeit und in seine Reinheit bewertet werden kann, ist dann ein Wunsch eine Mutter für sein Kind, nicht wahr? Er soll von allen Menschen geliebt werden. Aber nur im Erleben, im Erfahren, merkt Augustus, und da ist Hermann Hesse wirklich genial, merkt er, dass das nicht funktioniert, dass uns das schnell leer macht, dass die Bedeutung verloren geht, dass der Sinn verloren geht und dass wir Erfüllung wirklich nur in einer Liebe, die wir gar nicht gestalten können, und das ist ein Paradox, finden können. Und die Bibel hat unterschiedliche Begriffe für die Liebe. Ich glaube, mindestens 9 im Hebräischen und im Griechischen. Wir kennen vielleicht so die Agape, Phileo, Epitumia, Storge. Was haben wir noch da? Manche von ihnen sind sogar gegensätzlich, wo ich denke, wow, wir kommen echt durcheinander, wenn wir nur Liebe verwenden für diese 9 unterschiedlichen Begriffe. Wir merken, dass uns das gar nicht gut tun. Wir merken, dass wir das gar nicht handhaben können. Wir merken, dass das gar nicht für uns gemacht ist, dass es für uns gar nicht existiert, dass wir Schönheit empfangen können. Und wir merken, dass wirklich Erfüllung und Sinn nachhaltig eher so in Schönheit geben, Liebe geben, gefunden werden kann. Ich möchte euch mit diesem Gedanken entlassen. Gott ist der Ursprung aller Schönheit. Alles, was gut ist, alles, was Tov ist, alles, was schön ist, kommt von Gott, denn er ist selbst das Vollkommene Schöne. Das Vollkommene Schöne, das wir gar nicht eben ertragen können, das wir gar nicht überleben können. Aber zu dieser Schönheit sind wir hin erschaffen worden. Und deswegen leben wir mit dieser Sehnsucht nach Schönheit, nach Schönen, nach Angenehmen, weil dieses Ziel gibt es in uns, es wurde in uns gelegt bei der Schöpfung. Gott ist schön, weil er gut ist. Gott ist schön, weil er gütig ist. Gott ist schön, weil er uns mit Würde, mit Freiheit, mit Gestaltungsmöglichkeit erschaffen hat. Er hat sich dazu entschieden, uns nicht als passive Wesen, sondern als freie Wesen, die Möglichkeit haben, zu gestalten, Gutes zu tun, Gutes zu teilen. Also Haushalter Gottes zu sein. Ich wünsche euch diese Erfahrung, diese schöne Erfahrung. Und genau, also mein Impuls wäre auch darüber nachzudenken, wenn ich Schönes erlebe, wenn ich Schönes weitergibt, darüber nachzudenken, dass das nicht selbstverständlich ist, nicht mal in der Schöpfung, wo Gott so verschwenderisch ist, sondern dass das aus einem unfassbaren, unbeschreiblichen, unmessbaren, unschätzbaren Wert kommt, den Gott in den Menschen hineingelegt hat. Amen. Ich würde euch einladen, vielleicht zum Schluss nochmal, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam dann diesen Gottesdienst im Gebet dann landen. Schöne Gott, schöne Schöpfer, gütige Schöpfer, du hast dich dazu entschieden, uns so zu erschaffen, mit Freiheit, mit Würde, mit einem unfassbaren Wert. Und das kommt allein aus deiner Güte, aus deiner Liebe, die uns trägt, jeden Tag. Es ist eine Liebe, die wir gar nicht selbst geben können. Wir sind jederzeit Nachahmer. Wir versuchen, diese Liebe weiter zu reflektieren. Aber es gelingt uns nur, wenn du durch uns arbeitest. Danke, Herr, dass du dich dazu entschieden hast, uns so zu erschaffen. Mit dieser Möglichkeit zu gestalten, Gutes zu tun. Wir danken dir, Herr, dass du gute Werke schon vorbereitet hast, in denen wir dann wandeln können. Wir danken dafür im Namen Jesus. Amen.